Der Text geht so, es geht um das erste Kapitel im Buch Jona. Das beginnt mit folgenden Sätzen. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und zweimal kommt in diesem Kapitel das Wort aber. Hier ist das erste Mal. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein und mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Wenn Gott uns riefe, Konjunktiv, wenn Gott uns riefe, hättet ihr Lust, nach Moskau zu fliegen und dem Putin zu sagen, dass er seinen Krieg in der Ukraine einstellen soll, dass das auch eine politische Lösung geben kann? Würdet ihr das tun? Wenn Gott euch riefe, in den Irak zu fliegen, um den Machthabern des IS ins Gesicht zu sagen, dass sie Verbrecher sind und umkehren sollen. Würdet ihr es tun? Wenn Gott euch ruft, Geschwistern oder selbst Freunden zu sagen, dass sie Übles tun, hättet ihr den Mut oder würdet ihr zurück in eure Küche gehen? Wenn Gott ruft, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais, mach dich auf, geh nach Ninive, predige gegen sie, dass da Bosheit ist. Und dann kommt die Flucht. Flucht ist ja ein möglicher Weg. Es gibt durchaus Situationen, in denen ich fliehe. Wann flieht ihr? Nicht, wann möchtet ihr fliehen, sondern wann flieht ihr? Könnt ihr euch eine Situation vorstellen? Kennt ihr eine Situation, vor der ihr flieht? Fällt euch was ein? Also vorgestern Abend auf unserem Parkplatz standen sie wieder, 5 Autos. Die Autos waren eindeutig starke Motoren, geputzt und gewienert. Die ersten Spuren der Reifen waren auf dem Parkplatz schon zu sehen, die Geräusche waren zu hören, die Motoren heulten, es war abends kurz vor 11. Also habe ich meinen Schlüssel genommen, hemdsärmlich, und bin hinausgegangen, ihnen entgegen in die Finsternis hinein und habe so gedacht, Ulf, was machst du hier eigentlich? Warum gehst du da jetzt raus? Wenn auch nur 3 von denen aussteigen, würde ich fliehen. Aber das Erlebnis, die Erfahrung lehrt mich, das Gegenteil passiert. Ich laufe also quer über den Platz und das erste Auto saust davon. Und das zweite macht das Licht aus und fährt davon. Und im Nu auch noch die anderen 3. Und ich dachte, Herr, was für eine Macht habe ich. 15 Minuten später wieder dieses Motorengeräusch. Diesmal war es nur ein kleiner grüner Skoda. Aber ich dachte, auch da gehe ich raus, es ist nachts, 11:15. Also bin ich wieder quer über den Platz. Niemand ist ausgestiegen, niemand ist davongefahren, bis ich ans Auto kam. Da stiegen sie aus. Eine junge Frau und ein noch jüngerer Mann, wenn er 16 war. Er hat ihr beigebracht, das neue Auto, was sie bekommen hat, fahren zu können. Ich sage, nicht so hochtourig, macht es ein bisschen leiser. Wir schlafen doch hier alle. Oder wollen es. Flucht, wann flieht ihr? Wenn wir überfordert sind, dann möchten wir gerne fliehen. Wenn uns eine Sache zu viel wird, wenn sie uns über den Kopf steigt und wir sie nicht abgeben können. Wir würden fliehen, wenn wir bedroht werden, oder? Sind schon mal so 5 Skinheads auf euch zugekommen? Auf demselben Fußweg? Noch nicht? Ich wünsche es euch auch nicht. Vielleicht ist ja auch so ein alter Lili, wo man sagt, ach, die sollen mal kommen. Was wollen sie denn machen? Ich kann doch nicht so denken, bin doch woanders. Wann würdet ihr fliehen? Würdet ihr fliehen in Ungerechtigkeit? Da, wo ich groß geworden bin, sind manche das Risiko des Todes eingegangen, um zu fliehen. Wir haben überlegt, wie sie die Grenze durchbrechen, sieht man. Haben wir auch überlegt. Wir müssten so einen Tanklaster nehmen und dann einfach drauf zuhalten, bis wir erfahren haben, dass zwischen dem ersten Grenzgebiet und der eigentlichen Grenze mindestens 10 Kilometer liegen. Na, die fährt man mit dem Tanklaster auch nicht so schnell ab. Wann würdet ihr fliehen, wenn ihr Schmerzen habt oder euch Schmerzen drohen? Da fliehe ich manchmal schon. Wo sind die Fluchtpunkte? Also, wenn ich Schmerzen habe, nehme ich Schmerzmittel. Ihr auch? Kopfschmerzen? Wer von euch hat schon mal eine Schmerztablette genommen? Dann fliehe ich in Medikamente hinein. Wo sind eure Fluchtpunkte? Naja, es gibt auch Leute, die fliehen nicht von den Schmerzen in die Medikamente, sondern die fliehen von der Schmerzlosigkeit in den Schmerz. Die sagen dann zum Beispiel, ach, ich habe heute Kopfschmerzen, ich kann nicht. Geht auch, kann man auch fliehen. Man kann auch in den Kopfschmerz fliehen oder man kann fliehen in die Arbeitsleistung. Ich habe noch was zu tun, ich kann jetzt nicht. Wir können fliehen in die Lüge der Harmonie. Wir können uns selbst alles Mögliche vorlügen, zum Beispiel eben auch Harmonie. Bei uns ist alles in Ordnung. Bei uns ist alles in Ordnung und so soll es auch bleiben. Aber es ist auch nicht die Wahrheit, weil ist ja nie alles in Ordnung. Das wissen wir doch. Ja? Wir können, naja, welche Bedeutung hat Flucht überhaupt? Und ich habe so gedacht, es ist egal, warum ein Mensch flieht. Flucht hat doch immer die Bedeutung der Entlastung, der Beruhigung, der persönlichen Sicherung. Und das Erste, was ich an dieser Geschichte mit dem Jona lerne, ist, jede Flucht ist berechtigt. Jede Flucht ist berechtigt. Die Bibel erzählt in diesem Jona-Buch zuallererst, dass Gott ruft und dass der Jona flieht. Aber Jona floh. Hat Gott ihm den Weg verstellt? Nö. Hat Gott verhindert, dass er sich eine Schiffskarte kaufen kann? Nein. Ist er ins Schiff eingestiegen? Hat ein Ticket gelöst? Ist er losgefahren? Ja. Jede Flucht ist berechtigt. Zweitens. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Ich habe mich gefragt, wie in China auf dem Fluss 15 Meter tief ein Schiff umkippen kann. Also ich bin gespannt, was sie da rauskriegen. Wie kippt denn ein Schiff um? Da waren doch nur alte Menschen drauf. Ja, ein Wirbelsturm, na klar, dann dreht sich das halt. Aber es ist ja umgekippt. Tragisch. Also, dass sie dachten, das Schiff würde zerbrechen und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott. Habe ich mir auch so gedacht, wie muss ich mir das vorstellen? Hat einer einen Teppich ausgerollt, der andere seine... Wir hatten in der Klinik mal einen Typ, der ist gekommen, der wollte ein Einzelzimmer haben, um seine ganzen Buddha-Statuen aufzustellen. Da ich gedacht, was ist mit dem los? Aber kam auch immer zur Andacht, Donnerstagmorgen, war auch da. Der hat so alles mitgenommen, was irgendwie ging. Ja? Also, und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Wann seid ihr bereit, wenn ihr auf Reisen seid, euren Koffer aus dem Fenster zu werfen? Leute, was muss passieren, dass ihr anfangt, eure Jacke auszuziehen und sie wegzuschmeißen? Was muss passieren, dass ihr euren Autoschlüssel wegschmeißt und alles stehen und liegen lasst und rennt? Wenn es denn geht. Und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Es gibt Momente, da werden wir bereit zum Verzicht. Wie oft habe ich den Satz schon gehört, da muss mal wieder eine Notzeit kommen. Dann wisst ihr wieder, was im Leben wirklich zählt. Ich brauche keine Notzeit. Ich will einfach genau hingucken, was gut tut und das zählt. Wie oft haben wir Gott schon nachhelfen wollen, Menschen gegenüber Sturm zu machen? Kennt ihr das auch? Gott, mach den Leuten in Ninive Sturm und nicht uns hier in unserem Schiff. Kannst du uns nicht einfach in Ruhe lassen? Gott, mach doch den Sturm dort, wo er notwendig ist. Wie gern hätten wir manchmal einen Schuldigen für unser Leid. Wer hat hier eigentlich das für uns normale Leben und die für uns heile Fassade zerbrochen? Und jetzt kommt das zweite Aber in der Geschichte. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Das ist für mich ein Ding. Draußen zerbricht die Welt und der Junge kann schlafen. Was ist denn mit dem los? Der ist so bockig, der ist sowas von bockig, ja, dass er sagt, nee Gott, ich schlafe jetzt. Du kannst hier rumtoben, ich schlafe jetzt. Mütter kennen das. Manchmal können Mütter schlafen, obwohl die Kinder den größten Lärm machen. Weil wir uns dann einfach entscheiden zu schlafen. Ist, komm, mach deinen Krach, ich schlafe jetzt. Da liegt der Jona. Da trat zu ihm der Kapitän und sprach zu ihm, hey, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, was wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losen, traf's Jona. Da sprachen zu ihm, sag uns, warum geht's uns so schlecht? Was machst du? Woher kommst du? Was ist dein Gewerbe? Aus welchem Land bist du? Welche Kultur hast du? Zu welchem Volk gehörst du? Was feierst du und was vernachlässigst du? Und er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, und warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Mir fällt als erstes bei diesem ganzen Stückchen Geschichte auf, wie viel Toleranz hier ist. Es gibt keine Diskussion darum, wer der wahre Gott ist. Es gibt keine Diskussion um die wahren heiligen Tage, Zeiten, Orte, Menschen. Gibt's alles nicht. Es wird gesagt, bete du zu deinem Gott, ich bete zu meinem, ihr zu eurem, Hauptsache irgendwas hilft. Was redet Jona zu den Leuten? Was ist denn sein Vermächtnis? Was ist sein Bekenntnis? Er sagt, Gott ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der das Meer gemacht hat. Das ist der Gott, der sagt, ich soll nach Ninive gehen, aber ich will nicht. Ninive kannte jeder. Ninive war so bekannt, die Assyrer, wie der IS heute. Und die waren nichts anderes, überhaupt nichts anderes. Die waren so grausam, wo die Assyrer hingekommen sind, haben sie Leute einfach auf Pfähle aufgespießt. Zack. Sie haben die Haut abgezogen, wird berichtet, und haben die Haut aufgespannt in einen Rahmen und an die Mauer des Tores gestellt. Ist also jemand aus dem Dorf rausgekommen, haben sie ihn genommen, gehäutet, die Haut gespannt und auf. Furchtbare Grausamkeiten. Es wird noch mehr berichtet, kann man ja alles gar nicht erzählen, brauchen wir auch nicht. Jona sagt, und dieser Gott sagt, ich soll dorthin gehen. Und den Kapitän, den Schiffsleuten bleibt der Mund offen und sagt, ach du liebe Güte, was ist denn das für ein Gott? Wovon redet ihr, wenn ihr auf der Flucht seid? Redet ihr über die Gefahr, die ansteht? Jona schläft. Wovon redet ihr, wenn ihr auf der Flucht seid? Von den möglichen Katastrophen, von der Bedrohung, dass jetzt alles den Bach runtergeht, die Gemeinde kaputt geht, die Gesellschaft kaputt geht, wir bedroht sind in dem, was wir kennen, oder redet ihr auch von eurem großartigen Gott? Wovon redet ihr, wenn ihr auf der Flucht seid? Jede Flucht ist berechtigt, aber hört nicht auf, von der Größe eures Gottes zu erzählen. Es passiert was ganz Seltsames in dieser Geschichte, in diesem Kapitel 1, da steht drin, da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer jetzt stille wird und ablässt von uns? Denn das Meer ging immer ungestümer. Und er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Na, vielen Dank auch. Mein Großvater war echt ein Mann. Der hat Muskeln gehabt, der hat Krebs gehabt, der hat gebaut, der hat Menschen erzogen, der hat Krieg erlebt, der kannte viel, viel. Das waren, aber wenn wir an den See gegangen sind, der hieß Gondelteich, dann wollte ich gerne mit ihm Ruderboot fahren. Aber Ruderboot ist er mit mir nie gefahren. Wisst ihr warum nicht? Ist mit mir nur Wassertreter gefahren. Wassertreter war mit Luft gefüllt, da konnte nichts kaputt gehen, konnte man nicht untergehen. Er konnte nicht schwimmen. Mein Großvater konnte nicht schwimmen. Jona stammt nicht vom Meer. Jona stammt nicht vom Meer. Jona stammt, Jona stammt aus einem Ort 5 Kilometer nördlich von Nazareth. Das war ein hügeliges Land, da gab es alles, nur kein Meer. Ob der Jona schwimmen konnte, weiß ich nicht. Was bewegt diesen Mann, Jona, abzuhauen, zu flüchten vor Gott und dann zu sagen, werft mich ins Meer? Was meint ein Prophet, wenn er sagt, wirf mich ins Meer? Hat er gewusst, als Prophet, der aus der Prophetenschule kommt, dass das Meer eine symbolische Bedeutung hat? Dass das die Völkermassen sind und er sagt, Gott, nimm mich zurück in den Dienst. Hat er einfach nur kapituliert und hat gesagt, werft mich rein, dann überlebt ihr wenigstens, ich will überhaupt nichts mehr. Ist es das? Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen, denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, Herr, lass uns nicht verderben, wenn wir den Typ jetzt ins Meer werfen. Und sie nahmen Jona und sie warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Und was passiert mit Jona, als er von seinem großartigen Gott geredet hat? Ich habe den Eindruck, als der Jona von seinem Gott anfing zu reden, hat sein Bewusstsein sich verändert. Er hat auf einmal für sich klargemacht, lieber will ich in der Hand des großen Gottes sein, ganz und gar, als schuld sein an dem Leben von Menschen. Er hat was verstanden, wenn dieser große Gott mich nach Ninive losschickt, dann macht er das, weil er ein gnädiger Gott ist. Ich wollte diese Gnade nicht haben, aber diese Schiffsleute, die sollen sie haben. Der wollte sich opfern. Später ist es Jesus, übrigens habt ihr gewusst, dass das Jona-Motiv häufiger gemalt wurde als der gekreuzigte Christus. Habe ich auch nur gelesen bei Wikipedia, aber das fand ich interessant. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der Jona, warum? Jesus greift zurück auf das Jona-Motiv und sagt, ich bin gekommen, um mich für euch zu opfern, für die Menschheit. Ja, das Zeichen des Jona. Egal, geht zu weit. So, also das Reden von Gott, mit dem ich lebe, das verändert meine Lebensgestaltung. Erkenntnisse, erstens, Flucht. Beruhigt erstmal, aber sie hilft nicht dauerhaft. Wer flieht, bringt keine Veränderung. Ist das richtig? Wer wegbleibt, bringt keine Veränderung. Zweitens, Gott zu folgen heißt nicht, der Rache zu folgen. Deswegen ist Jona ja geflohen. Gott zu folgen heißt nicht, der Rache zu folgen. Denn wenn Gott Gericht predigt, dann will er gar nicht richten, sondern er will verändern. Gott zu folgen heißt nicht, Wiedergutmachung erhoffen zu können. Die Assyrer haben nichts wiedergutgemacht, was vorher an Unrecht passiert ist. Gott zu folgen, mit ihm ein Bündnis zu haben, das heißt, ein Bündnis mit der Gnade eingehen. Und das muss man sich gut überlegen. Diesen Gott in Seele, Geist und Rede bewegen, schafft eine neue Sicherheit und eine tiefe Beheimatung. Diesen Gott mit sich tragen ist mehr als eine Fassade zu gestalten. Ich lasse mich ganz in deine Elemente werfen, sagt der Jona. Nimm mich auf. Was ist aus dieser Hingabe Jonas an Gott geworden? Ihr Lieben, das Kapitel 1 des Jona-Buches wäre für mich langweilig gewesen, wenn ich nicht Folgendes entdeckt hätte. Bis 824 vor Christus regiert Salmanassar III., assyrischer König, der stieß bis zum Mittelmeer vor, eroberte ganz Babylon und machte auch Israel zur Provinz. Das war einer dieser ganz grausamen assyrischen Könige. Der ihm nachfolgte, übrigens, dieser Salmanassar, von dem haben wir einen sogenannten schwarzen Obelisk, der steht in der Türkei im Museum, kann man angucken. Da ist die älteste Darstellung eines Israeliten drauf, von der wir sicher wissen, dass es ein Israelit war, nämlich Jehu, Der König von Israel, der König Jehu, hat sich dem Salmon Assa unterworfen und hat ihm Steuern gezahlt und das wird da abgebildet. Nach ihm kam der König Adad-Nirari, der Dritte, der hat Palästina wieder unterworfen. Das ist so, als wenn die Russen ein zweites Mal kommen. Oder die Russen würden sagen, wenn die Deutschen ein zweites Mal kämen. Oder, ja, also der Name spielt gar keine Rolle. Wenn die grausame Welle nochmal kommt und sie kam nochmal und da hat sie nochmal fertig gemacht mit dieser Grausamkeit und dann Tiglat-Pileser, der dritte assyrische König, ab 746 wieder wurde es grausam. Und zwar mächtig, genauso wie die ersten drei, brutalste Gewalt. Aber dazwischen gibt es den König Jerobeam, den zweiten von Israel, ab 788. Und da hatten sie ca. 40 Jahre Ruhe vor den Assyrern. Hochspannend. Die Bibel sagt uns, zur Zeit des Jerobeam war Prophet Jona ben Amittai, der das Jona-Buch geschrieben hat. Jona hat dem Jerobeam gesagt, du wirst Israel wieder bauen in den Grenzen Davids. Der hat sogar ein Stück von den Assyrern zurückerobert. Bis Damaskus hat er das Reich wieder ausgebaut. Und in dieser Zeit, und wir gehen davon aus, die Historiker gehen davon aus, dass das ziemlich am Anfang der Zeit des Jerobeams war, da muss der Jona nach Ninive gelaufen sein. Ihr kennt das Jona-Buch. Und er hat ihnen gesagt, ihr habt 40 Tage Zeit. Wer hätte überzeugender predigen können als dieser Jona, der für dieses Ninive keine Gnade wollte? Wir haben so einen Kinderfilm zu Hause, sie haben das wunderbar dargestellt, wie seine Augen geblitzt haben, wenn er gepredigt hat, ihr habt noch 40 Tage Zeit, dann ist es vorbei mit euch. Kennt ihr die Geschichte? Wie er dann oben auf dem Berg sitzt und wartet, dass Gott endlich, dieser Gott, der Himmel und Erde und Meer geschaffen hat, endlich wird er sie platt machen. Und dann fangen die an, sich zu bekehren. Eine Generation, 40 Jahre, eine Generation hat kapiert, dass Gewalt nicht das Leben ist. Und wie haben sie es kapiert? Weil der Jona losgelaufen ist. Und es doch noch erzählt hat und gesagt hat. Eine ganz faszinierende Geschichte für mich. Ihr Lieben, jede Flucht ist berechtigt. Erzähl von der Größe deines Gottes und jede Kapitulation wird zum Neuanfang, wenn das keine guten Aussichten sind, ihr Lieben. Egal, was in eurem Leben also passiert, was sich verändert, Flucht ist erlaubt. Sie hilft nicht. Was uns hilft, ist, von diesem großen Gott zu erzählen, immer und immer wieder. Und dann wird jedes Ende zum Neuanfang. Amen.